Reiseschatten. Von einem Ausflug nach dem Harz, der sächsischen Schweiz im Sommer 1831. Von Hans Christian Andersen. Zweite Folge.
Was wird an diesem Abend im Theater gegeben? Fragte ich. Oh, ein wunderschönes Stück, sagte der Kellner. 3 Tage aus dem Leben eines Spielers. Ich wusste, dass es ein Effektstück war, das in ganz Deutschland Aufsehen gemacht hatte. Aber ich glaubte doch nicht, dass es noch stärker sein könnte als Cardillac. Obgleich ich von des Tages Hitze beinahe halb gekocht war und von der gesegneten Postkutsche so abgemattet, dass ich mich kaum rühren konnte, so ging ich doch ins Theater. 4. Kapitel. Braunschweig. Das Stück war nicht in Akte eingeteilt, sondern in Tage, und zwischen einem jeden derselben lag ein Zeitraum von 15 Jahren. 2 Tage hielt ich aus, aber dann vermochte ich es nicht länger. Die Zuschauer wurden förmlich auf die Folterbank gespannt, und nun denke man sich mich, armen Menschen, der schon von der Reise halb zerschlagen war. Der erste Tag endete damit, dass der Spieler seinen alten Vater tötete. Den 2. Tag ging es über einen ganz unschuldigen Menschen her, dem er eine Kugel durch den Leib jagte. Ich fühlte das Blut in mir kochen und erwartete nun, dass es am 3. Tage auch über die Zuschauer gehen würde. Es war mir fürchterlich zumute. Nur in den Galeerensklaven habe ich etwas Ähnliches gesehen. Ich ging nach Hause. Aber überall sah ich Auswurf der Menschheit. Unglückliche Mütter, verzweifelte Spieler. Mein Gemüt war in heftigem Aufruhr. Ich versuchte, Wiegenlieder zu singen, um es wieder zu beruhigen. Ja, ich setzte mich zuletzt hin und erzählte mir selbst ein Kindermärchen, das meine Leser jetzt auch zu hören bekommen sollen. Es lebte vor vielen Jahren, noch viel früher, als man von meiner Verfasserschaft und von den 3 Tagen aus dem Leben eines Spielers sich träumen ließ, ein alter, grauhaariger König. Der hatte ein solches Vertrauen zu der Welt, dass er es nicht für möglich hielt, dass ein Mensch eine Lüge sagen könnte. Ja, eine Lüge schien ihm ein solches Fantasiegebilde zu sein, dass er im Rat gelobte, er werde demjenigen seine Tochter und sein halbes Reich geben, der ihm etwas erzählen könnte, von dem er einsehen müsste, dass es wirklich eine Lüge sei. Alle seine Untertanen legten sich jetzt aufs Lügen, aber der gute König nahm alles für Wahrheit. Da ward er zuletzt melancholisch, weinte und trocknete sich die Augen mit seinem königlichen Mantel, indem er seufzte, »Werde ich denn nie sagen können, das ist eine Lüge?« So vergingen viele Tage. Da kam eines Morgens ein hübscher, stattlicher Prinz, der liebte die Prinzessin und ward von ihr wiedergeliebt. 9 Jahre lang hatte er sich aufs Lügen gelegt und hoffte nun, sie und das Reich zu gewinnen. Er sagte zu dem alten Könige, dass er als Gärtnerbursche angestellt zu werden wünsche, und der König sagte, »Jawohl, mein Sohn«, und führte ihn in den Garten hinab. Hier stand vor allem der grüne Kohl ganz vorzüglich gut, aber der Gärtnerbursche rümpfte die Nase und fragte, »Was ist das?« »Das ist Kohl, mein Sohn«, sagte der König. »Kohl? In meiner Muttergarten ist der Kohl so groß, dass ein Regiment Soldaten unter jedem Blatt stehen kann.« »Das ist leicht möglich«, sagte der König. »Die Allmacht der Natur ist groß, und die Gewächse sind oft sehr verschieden.« »Ja, aber da will ich nicht euer Gärtner sein«, sagte der Prinz. »Lasst mich lieber euer Scheunenvogt werden.« »Gut, hier ist meine Scheune. Hast du jemals eine größere und schönere gesehen?« »Größere? Ha, da solltet ihr die meiner Mutter sehen. Denkt euch, als man die baute und der Zimmermann ganz oben saß und mit seiner Axt hieb, flog diese vom Stiel ab, und ehe sie die Erde berührte, hatte eine Schwalbe ihr Nest gebaut, Eier gelegt und Junge ausgebrütet. Ja, ihr glaubt wohl, dass das eine Lüge ist, mein König?«
»Nein, das tue ich nicht. Die menschliche Kunst geht sehr weit. Warum sollte deine Mutter nicht eine solche Scheune haben können?«
So ging es fort. Aber der Prinz bekam weder das Reich noch die Prinzessin. Sie wurden daher beide von Kummer und Sehnsucht verzehrt. Denn der König hatte geschworen, »Niemand bekommt meine Tochter, wenn er mir nicht eine Lüge sagen kann.« Und doch ließ ihn sein gutes Herz nie an eine solche glauben. Ja, als er endlich starb und in den großen marmornen Sarg gelegt ward, hatte er doch keine Ruhe. Und man sagt, dass er noch auf der Erde wie ein unseliger Geist umherwandelte, weil sein Verlangen nie gestillt ward. So weit war ich mit meiner Erzählung gekommen, also bis zu Ende. Da klopfte es an meine Tür. Ich rief: »Herein!« Und man denke sich meine Überraschung. Da stand der alte König vor mir mit der Krone auf dem Kopf und dem Zepter in der Hand.
»Ich hörte, dass du meine Lebensgeschichte erzähltest, und das hat mich zu dir geführt«, sagte er. »Weißt du vielleicht eine Lüge, die mir Ruhe im Grabe verschaffen kann?«
Ich suchte, mich zusammenzunehmen, sagte ihm, wie ich dazu gekommen sei, mir selbst sein Leben und seine Geschichte zu erzählen, und erwähnte nur der 3 Tage aus dem Leben eines Spielers.
»Erzähle mir doch das Stück«, bat er. »Ich liebe sehr das Fürchterliche. Ich bin ja selbst als Geist in meinen alten Tagen noch fürchterlich.«
Nun fing ich an zu erzählen, ging Szene für Szene durch und zeigte ihm dies Gemälde aus dem menschlichen Leben. Da verklärten sich seine Züge, er ergriff meine Hand und sagte voll Begeisterung:
»Das ist eine Lüge, mein Sohn, so geht es nicht in der Welt zu. Aber nun bin ich erlöst. Habe Dank, dass du mir das erzählt hast. Gepriesen sei Louis Angeli, der dies Stück auf die Bühne brachte, und gesegnet Victor Ducange, der es machte. Jetzt werde ich Ruhe im Grabe haben.«
Als ich am Morgen erwachte, stand dies ganze Abenteuer wie ein Traum vor mir. Ich begann nun meine Ausflüge in die Stadt, die sehr still und friedlich aussieht. Überall machte man die Fenster auf und setzte die Blumentöpfe an die frische Luft. Dienstmädchen eilten in bunten Kattunmänteln durch die Straßen, und kleine Kinder riefen »Herr Jös« zu jedem zweiten Wort, das sie sprachen. Die Wälle sind abgetragen, und man spaziert hier in langen Alleen und zwischen hübschen Blumenanlagen, die man wohl ansehen, aber nicht anrühren darf. Es war Pfingstmontag. Die Glocken läuteten und viele Leute strömten nach der St. Blasius-Domkirche. Ich folgte dem Strom. Die Orgel brauste durch die hohen Wölbungen. Die Gemeinde sang. Und die alten braunschweigischen Herzöge lagen in Staub und Asche dort unten in ihren kupfernen und marmornen Särgen. Das ist alles, was ich von meinem kurzen Besuche dort erzählen kann. Aber es ist die Wahrheit. Auf dem Schlossplatz lag alles in Schutt und Trümmern. Eine Menge Menschen war damit beschäftigt, die letzten Überreste niederzureißen und die Steine in Haufen zu sammeln. Die kleinen Kinder, die hier herumspielten, werden vielleicht dermaleinst ihren Kindern von der Zerstörung dieses Schlosses als von der ersten, entferntesten Erinnerung, die ihnen geblieben ist, erzählen. Dann steht hier ein neues und herrlicheres, oder dann ist hier eine Promenade, und neue Kinderscharen hüpfen hier unter dem alten blauen Himmel herum. Am 3. Tage nach meiner Ankunft verließ ich Braunschweig mit der Schnellpost, in der ich zu Reisegefährten 2 junge Leutnants hatte, die inkognito als Majore reisten und mich sogleich zum Professor machten. Da dies keine Rangsteuer kostete, so fand ich mich mit christlicher Geduld darein. Außerdem hatten wir noch ein Dienstmädchen von einigen 40 Jahren bei uns, die zu ihrer Herrschaft in Goslar reiste, und einen alten originellen Schulmeister, den wir näher kennenlernen werden. Auf der 1. Station trennte ich mich von meiner Reisegesellschaft bis auf den Schulmeister. Wir kamen jetzt in einen kleineren Wagen, in dem nur Platz für 4 Personen war. Die Herzen kamen sich nun auch körperlich näher, und ich hatte mich nur noch mit einer Figur zu beschäftigen. Der Schulmeister war ein Mann von ungefähr 60 Jahren, ein kleines, spindeldürres Geschöpf mit lebhaften Augen und einer sammetnen Kappe auf dem schmalen Kopf. Es war das treueste Ebenbild von Jean-Pauls Schulmeisterlein Wutz von Auenthal. Nach und nach traten die Berge aus ihren Nebelgestalten hervor, als starke, stolze, mit dunklen Fichtenwäldern bewachsene Massen. Kornfelder schlängelten sich malerisch zwischen ihnen durch, und Goslar, die alte kaiserliche freie Reichsstadt, lag vor uns. Hier trennte ich mich von meinem alten hannöverschen Schulmeister, in der Hoffnung, auf dem Brocken wieder mit ihm zusammenzutreffen. 5. Kapitel. Goslar, das Bergwerk, die Sage von der schönen Mathilde, die Ilse, der Brocken. Die Luft kam mir sonderbar drückend vor. Ich konnte ordentlich den Bergwerksduft riechen, der einige Ähnlichkeit mit dem hat, womit, wie man erzählt, der Teufel parfümiert, wenn er einen Ort verlässt. Da ich jedoch den Teufel nenne, muss ich sogleich erzählen, ehe ich es vergesse, dass eine von Goslars größten Merkwürdigkeiten ein Geschenk dieses berühmten Mannes ist. Es steht nämlich mitten auf dem Markt ein großes Metallbecken, das vermittelst mehrerer Röhren beständig mit Wasser gefüllt wird und dessen sich die Einwohner, wenn Feuer ausbricht, als Sturmglocke bedienen, indem sie so darauf schlagen, dass es in der ganzen Stadt gehört wird. Dieses Becken, so erzählt die Sage, hat der Teufel einmal bei Nachtzeit hierher gebracht. Als ich durch die Straßen ging, sah ich an mehreren Häusern die Madonna mit dem Kinde. Aber an vielen Stellen war sie mit Kalk übertüncht. Es lag etwas Wehmütiges darin, diese halb verfallenen Steinbilder zu sehen, die mich an Mumien aus einer geschwundenen Zeit gemahnten. Auch sie hatten einmal gelebt und geherrscht, obgleich sie aus dem toten Stein entsprungen. Eine längere Dauer haben doch diese toten Massen, dachte ich, als die Stadt hinter mir lag und ich zum ersten Mal an einem Berge stand. Es war der Rammelsberg, bekannt durch sein Bergwerk, in welchem sich mehr gezimmertes Bauholz befinden soll als in allen Häusern Goslars. Da, wo man ins Bergwerk hinabsteigt, schob eine Anzahl junger Arbeiter die rohen Erzmassen in Schiebkarren in eine dazu gegrabene Vertiefung hinein. Wir bekamen einen Führer, er zündete sein Grubenlicht an, öffnete nun eine große Tür und es ward mir ganz wunderbar ums Herz, wir traten ein. Eine kurze Strecke noch war der Gang ausgemauert, aber bald wölbten sich nur die eckigen Felsstücke rundumher. Wir stiegen immer tiefer und tiefer. Bergleute mit ihren Grubenlichtern begegneten uns. Glück auf war der gegenseitige Gruß, während ringsum alles still wie im Grabe war. Aus dem Stein schimmerte das Erz, bald grün, bald kupferrot heraus. Ein Kaufmann von Goslar begleitete mich. Ich hielt mich an ihm an, obgleich es nur ein schmales Brett war, auf dem wir vorwärts schritten. Wir mussten uns bald ganz tief bücken wegen der herabhängenden Felsblöcke. Ein Gang durchkreuzte den anderen, und der Führer verschwand mehrere Male vor unseren Augen. Plötzlich brauste es über unseren Köpfen. Es war, als ob der ganze Berg zusammenstürze. Ich sagte kein Wort, schmiegte mich aber fest an meinen Begleiter an, der mir nun erklärte, dass dies eine Schleuse sei, die man oben öffnete und die ein Rad in Bewegung setzte, durch das die Erzstücke aus den untersten Gruben heraufgefördert würden. Es ist doch ein wunderbarer Gegensatz zwischen dem abwechselnden Leben des Seemanns und dem einförmigen des Bergmanns. Mit geschwellten Segeln fliegt jener von Küste zu Küste über das herrliche Meer. Lustig wimmelt es in den fremden Häfen von geschäftigen Menschen. Bald bläst ein Sturm, dass die Masten brechen und das Schiff von den starken Wogen wie ein Spielzeug umhergeworfen wird. Bald ist es wieder totenstill und er ruht sich aus, hoch oben im Mastkorb, und schaut hinab in den unbegrenzten Raum zwischen Meer und Himmel. Für den Bergmann hingegen gleitet ein Tag wie der andere dahin. Tief unten in dem schwarzen Schacht sitzt er bei seinem Grubenlicht und hämmert das Erz aus dem Berge heraus. Still und finster, wie hier in seiner Heimat, wird es auch in seinem Innern. Nur der Sonntag bringt einige Veränderung. Da zieht er ein besseres Kleid an, geht in die Kirche und sieht die Sonne mild in diese und in sein Herz scheinen. Aber am Montag sitzt er doch wieder tief unten im Schacht bei seinem Grubenlicht und gebraucht den Hammer. Und so geht es fort, bis eine fremde Hand den letzten Hammerschlag auf seinen Sarg tut. Als wir wieder aus dem Berge herausstiegen, schien die Sonne so schön über die jungen Fichten, auf denen Regentropfen lagen, wie Perlen auf den hellgrünen Knospen. Es war mir, als hätte ich nie etwas Freundlicheres gesehen als diese von der Sonne beschienenen Bergwände und den klaren Himmel. So groß war der Übergang von der schwarzen Grube zu der sonnenhellen Natur. Die Hauptkirche in Goslar ist abgebrochen, es steht nur noch eine Kapelle. Und in dieser verwahrt man die Überreste von den früheren Herrlichkeiten dieser Kirche. Eine alte Frau führte uns umher und erklärte diese Schätze. Dicht innerhalb der Tür war der heilige Christoph in kolossaler Größe abgemalt, wie er im Wasser steht mit dem Christkinde auf seinen Schultern. »Das waren Leute damals«, sagte die alte Frau, indem sie glaubte, dass der große Christoph wirklich so lang und breit gewesen wäre, wie er hier zu schauen war. In einem offenen Sarge lag eine weibliche Figur aus Sandstein geformt. Es sollte die schöne Mathilde sein, eine Tochter Kaiser Heinrichs des Dritten. Sie war so schön, dass ihr eigener Vater sich in sie verliebte, weswegen sie Gott bat, dass er sie auf einmal recht hässlich machen möchte. Da fand sich der Teufel bei ihr ein und versprach ihr, dass er des Vaters Liebe in Hass verwandeln wollte, wenn sie ihm auf immer anzugehören verspräche. Sie ging auf diesen Vertrag ein, doch unter der Bedingung, dass, wenn er sie die drei ersten Male, wo er zu ihr komme, nicht schlafend fände, sie seiner quitt sein sollte. Um sich wach zu erhalten, nahm sie Seide und Nadel und stickte nun ein kostbares Gewand, während ihr kleiner Hund, Quedel, neben ihr saß. Jedes Mal, wenn sie in Schlaf fiel und der Teufel sich ihr näherte, fing das treue Tier an zu bellen, und sie war sogleich wieder wach und munter bei ihrer Arbeit. Als der Teufel sich auf diese Weise hintergangen sah und nun sein Versprechen erfüllen musste, fuhr er mit seiner hässlichen Klaue über ihr Gesicht, so dass die schön gewölbte Stirn eingedrückt ward und die königliche Nase breit und flach. Den kleinen Mund schlitzte er bis an beide Ohren auf und die hübschen Augen hauchte er an, so dass sie ganz matt und glanzlos wurden. Nun bekam Kaiser Heinrich einen Abscheu vor ihr. Und sie baute sich ein Kloster, das sie nach dem treuen Quedel Quedlinburg nannte und in dem sie selbst die erste Äbtissin war. Die alte Frau, die uns das steinerne Bild zeigte, wusste übrigens nicht recht, ob es Mathilden in den Tagen ihrer Schönheit vorstellte oder in der späteren Zeit, als der Teufel sie so zugerichtet hatte. Ich war für diese letztere Annahme. Goslar lag hinter uns zwischen den Bergen. Der Weg führte an einer Mühle vorbei, wo sich der lustige Knappe in der Tür mit der Magd um einen Kuss balgte. Nahe daran erhob sich ein steiler Berg, auf dem die gelbe Ockererde hervorschien, mit den Ruinen eines alten Wachturmes. Nun ward die Aussicht großartiger. Das Ockertal mit seinen Schmelzhütten lag um uns herum. Die schwarzen Rauchsäulen wirbelten in die Höhe und bildeten einen wunderbaren Kontrast gegen die blau-weißen Nebel auf den Bergen. Im Innern der Hütten brannte das starke rote Feuer, und das geschmolzene Metall lief wie Lava mit grünen und weißen Flammen in einer Rinne über den Boden hin. Wir holten einen Postboten ein, der nach Blankenburg ging. Er erzählte uns, dass es auf diesem Wege bis vor 2 Jahren so viele Spitzbuben gegeben habe und dass es auch jetzt noch des Nachts hier nicht ganz sicher sei. Und es war wunderlich, dass, indem er dieses erzählte, der Wald mir auf einmal weit dichter, weit finsterer und also auch weit unheimlicher vorkam. Es war ein Gewitter im Anzuge, und die erste Salve rollte zwischen den Bergen hin, als ich den Flecken Ilsenburg betrat. Das gräfliche Schloss liegt sehr hübsch, sieht aber etwas verfallen aus. Nesseln wachsen überall aus den Mauern heraus, von denen mancher rote Steinbrocken in den Fluss herabgefallen war. Der Brocken war ganz in die große Gewitterwolke eingehüllt, die ihre Blitze zwischen die Fichten hinabschleuderte. Dennoch beschloss ich, nachdem ich einige Stunden ausgeruht, den Berg zu besteigen. Es meldete sich ein neuer Führer. Das Gewitter war vorüber. Mit wilder Fahrt lief die Ilse neben uns her. Hohe, mit Fichten bewachsene Berge erhoben sich zu beiden Seiten. Der Weg ging immer mehr bergan. Überall lagen ungeheure Felsblöcke umher. Die Ilse stürzte sich über die großen Felsenmassen und bildete einen Wasserfall nach dem anderen. Bald war das Flussbett zwischen 2 Felsen eingeklemmt, wo dann der schwarze Strom den schneeweißen Schaum überkochte. Bald brauste er breit und herrlich zwischen umgestürzten Fichten hin und riss die starken grünen Äste mit sich fort. Je höher wir kamen, desto unbedeutender ward das Flussbett. Der Fluss verlor sich in verschiedene Quellbäche. Und zuletzt sah man nur noch die großen Wassertropfen, die aus dem Moos heraussickerten. Hier bekam ich einen Begriff von einem nordischen Hünengrab, so recht im Großen. Der Brocken ist ein solches. Stein liegt auf Stein gehäuft, und über dem Ganzen ruht eine wunderbare Stille. Kein Vogel zwitschert in dem niedrigen Fichtengestrüpp. Rundumher wachsen weiße Grabesblumen in dem hohen Moose, und überall liegen Steine massenweise zerstreut. Nun waren wir oben, aber alles war von Nebel verhüllt. Wir standen in einer Wolke. Aus dem Wirtshaus brauste uns ein Musikchor entgegen. Es waren darin, glaube ich, mehr als 40 Reisende. 4.500 Fuß über der Meeresfläche, mitten in einer Wolke, aber hinter einer 5 Fuß dicken Mauer, saß ich hier in der kleinen Stube und wärmte mich an dem glühenden Ofen. Es klopfte an meine Tür und hereintrat der gute Schulmeister, mit dem ich von Braunschweig aus zusammengereist war. Wir sollten uns also doch auf dem Blocksberge treffen. Der Mond fing an, durch den Nebel zu dringen und warf seine Strahlen in die lange, schmale Kammer. Ich konnte nicht schlafen und stieg deswegen den Turm hinauf, um die Aussicht zu genießen. Wer einmal im Traum über die Erde hingeflogen ist und Länder und Städte und Wälder tief unter sich gesehen hat, der kann sich eine entfernte Idee von dieser unbegreiflichen Herrlichkeit machen. Pechschwarz lagen die mit Fichten bewachsenen Berge unter mir. Weiße Wolken, vom Mond beschienen, fuhren wie Geister an den Bergen vorüber. Da gab es keine Grenzen. Das Auge verlor sich in einer Unendlichkeit. Städte mit ihren Türmen, Kohlenbrennerhütten mit ihren Rauchsäulen ragten aus dem durchsichtigen Nebelschleier hervor, den der Mond beleuchtete. Es war eine Traumwelt der Fantasie, die hier lebendig vor mir lag. Und ich hörte und sah eine größere Natur um mich her. 6. Kapitel. Der Morgen. Die Baumannshöhle. Der Altertümler. Blankenburg. Es war ungefähr 2:30 Uhr, als eine Magd mich rief, um die Sonne aufgehen zu sehen. Die meisten waren schon draußen, in Mäntel und Überzieher eingehüllt. Mit Tüchern um den Kopf gebunden stand die wunderlich bunte Menschengruppe, aus höchst verschiedenen Ständen, aber alle mit einem Gedanken da. Jetzt geht die Sonne auf. Es war, als ob wir auf einer Insel ständen, denn die Wolken lagen tief unter uns. Soweit wir sehen konnten, wie ein ungeheures, angeschwelltes Meer, das mit einem Mal außer aller Bewegung gesetzt war. Kein Morgenrot zeigte sich an dem blauen Himmel über uns. Die Sonne ging auf ohne Strahlen, wie eine große, blutige Kugel. Erst als sie über dem Horizonte war, strömte das klare Licht über das Wolkenmeer aus. Als die Sonne höher stieg, fingen die leichten Wolken immer mehr an wegzudampfen. Der Äther sog sie gleichsam ein, während der Wind die schweren zwischen die Berge jagte, die jetzt wie Inseln aus dem großen Wolkenmeer hervorragten. Bald ward alles immer klarer und klarer. Wir sahen Städte und Kirchtürme, Felder und Wiesen wie die niedlichsten Miniaturgemälde um uns herum. Einen so herrlichen Morgen hatte man in diesem Jahr noch nicht auf dem Brocken gehabt. Wir sahen deutlich Magdeburg mit seinen Türmen, Halberstadt und Quedlinburg, die Türme der großen Domkirche zu Erfurt, die Bergschlösser Gleichen und die Wilhelmshöhe bei Kassel, außer einer Menge kleiner Städte und Flecken. Ich kletterte auf den sogenannten Hexenaltar und die 10 Fuß höhere Teufelskanzel hinauf, trank von dem eiskalten Wasser, das aus dem Hexenbrunnen quillt, bekam einen Brockenstrauß, den eine der Mägde mir an die Mütze heftete, sagte den neuen Bekannten von hier oben Lebewohl und namentlich dem guten alten Schulmeister, dem die Gesellschaft hier so gut gefallen hatte, dass er mich und alle bat, sich erst in sein Stammbuch einzuschreiben, damit er den seinen zu Hause alle die fremden, guten Menschen zeigen könne, mit denen er hier zusammen gelebt. Und dann trennten wir uns. Bald erhoben sich die nackten Felswände an beiden Seiten. Ein schmaler Fußpfad lief an dem engen Flussbett entlang. Ich war in Rübeland. Ein Name, den man von Räuberland herleitet, weil hier in alten Zeiten auf einem der Felsen eine Räuberburg lag, die aber jetzt bis auf die Wallgräben verschwunden ist. Auf jener Seite des Dorfes führte ein kleiner Bergpfad nach der Vertiefung im Felsen, wo man in die Baumannshöhle hineingeht. Hier fand ich 2 andere Reisende. Jeder von uns bekam ein angezündetes Grubenlicht. Der Führer ging voran und wir stiegen hinab in die versteinerte Fantasiewelt. Der Eingang war durch ein riesiges Loch, das aussah, als habe es der Fuchs gegraben. Wir konnten nicht aufrecht gehen. Es war, als ob wir in die Ruine eines alten Burgkellers kämen, wo die Mauern halb eingestürzt waren. Die Wassertropfen fielen mit einförmigem Plätschern herunter. Sonst war alles totenstill. Wir kletterten, jeder für sich, mit unserem Grubenlicht in der Hand, die nassen Stufen hinunter. Rund um uns her, über und unter uns, war eine kohlschwarze Finsternis. Das Licht zeigte uns nur die schmale Treppe, die kein Ende zu nehmen schien. Die wunderliche Ungewissheit, wie tief es unter uns sei, machte es noch weit gefährlicher, als es in der Wirklichkeit war. Wenn man sich nur festhielt, wenn man nur Achtung darauf gab, auf die rechte Stufe zu treten, erst mit dem einen Bein, dann mit dem anderen, und wenn die Treppe nur nicht in Stücke ging, dann war gar keine Gefahr vorhanden. Sonst könnten wir leicht den Hals brechen, versicherte uns der Führer. Von Höhle zu Höhle stiegen wir immer tiefer. Bald war es so eng und niedrig, dass wir einzeln mit gekrümmtem Rücken unter den herabhängenden Kalksteinmassen hingehen mussten, bald so hoch und groß, dass wir bei unseren Lichtern nicht einmal die Seitenwände sehen konnten. Rundumher gähnten diese tiefen, dunklen Abgründe uns entgegen. Rundumher hingen die wunderbarsten Stalaktiten, die jedoch nicht alle den Gegenständen entsprachen, denen sie nach des Führers Erklärung ähnlich sehen sollten. Ich meine, dass es mir doch auch nicht an Fantasie fehlt, aber ich konnte mit ihm nicht einig werden. Übrigens gab es tausenderlei Dinge, die er nicht hervorhob, in denen aber weit mehr Bedeutung lag. Zu unseren Füßen sprudelte eine Quelle, wir tranken von dem reinen, klaren Wasser. Der eine der Reisenden fand hier einen Tierknochen, den er mit sehr viel Aufmerksamkeit betrachtete und dann versicherte, dass es ganz gewiss ein Überbleibsel aus dem fernen Altertum sein müsse. Ich hatte nichts dagegen, denn er sah ganz natürlich wie ein Knochen von einer Kuh aus, und die Kühe sind von altem Geschlecht. Die Höhle hat übrigens ihren Namen von ihrem Entdecker. Es war ein Bergmann namens Baumann, der sie im Jahre 1670 zum ersten Mal betrat, um nach Erz zu suchen. Er fand keines und wollte nun umkehren, konnte aber den Ausgang nicht finden. 2 Tage und 2 Nächte kroch er umher, ehe er ihn fand, war aber dann an Körper und Seele so abgemattet, so von der Angst und dem Hunger angegriffen, dass er kurz darauf starb, nachdem er noch so viel Zeit gehabt hatte, auf die innere, wunderbare Struktur der Höhle aufmerksam zu machen. Des unglücklichen Baumanns Schicksal und die Gefühle, die er hier gehabt, durchschauerten mich so lebhaft in diesem Labyrinth von Höhlen und Gängen, dass mein Herz viel stärker schlug. Ich fühlte, wie es ihm hier hatte zumute sein müssen, allein, der Angst und dem Hungertode überlassen. Erst als ich das helle Tageslicht und Gottes blauen Himmel sah, fühlte ich mich wieder wohl und unter den Lebenden. Ich kam nach Blankenburg. Am Tor erkundigte ich mich nach dem Namen des besten Gasthofs, und man nannte mir unter anderem den Weißen Adler. Und ich wählte diesen, denn der Adler war ja Jupiters und Napoleons Vogel. Zum Vis-à-vis hatte ich 2 Studenten mit roten griechischen Mützen und schottischen Schlafröcken. Große Folianten lagen auf dem Tisch und die Herren selbst mit ihren langen Pfeifen im Fenster, während das alte Schloss Blankenburg, das auf einem Berge erbaut ist, hoch über dem Dach des Hauses hervorragte, das als Vordergrund zu der hübschen Theaterdekoration dalag.
Reiseschatten. Von einem Ausfluge nach dem Harz, der sächsischen Schweiz, im Sommer 1831. Von Hans Christian Andersen. Gelesen von Philipp Scheppmann. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2005.